Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch ein liebes Hallo an alle neuen Abonnenten. Ich bin Lia. Auf meinem Kanal gibt es im Schnitt 2 bis 3 neue Folgen auf den Podcast-Portalen, genauso wie auch auf YouTube. Und jetzt kommt gerade hier mein Hund aufs Bett gejumpt, aber ich weiß nicht, ob man ihn diesmal hört. Meistens hört man ihn ja nicht, lese ich bei euch in den Kommentaren. Die war nur eben noch im Wohnzimmer, weil wir da kurz gefrühstückt hatten. So, ihr Lieben, jetzt aber wieder zum Thema. Heute gibt es einen Cold Case für euch. Und wenn ihr übrigens die Fälle schon 1, 2 Tage vorher mal wissen wollt, worum es da so geht, dürft ihr mich gerne bei Instagram abonnieren. Dann könnt ihr auch immer schauen, ist das ein Fall für mich, den ich mir anhören möchte oder eben nicht. Also, wenn ihr wollt, abonniert mich da gerne. Und ich würde sagen, wir legen dann jetzt los mit dem angekündigten Cold Case von mir. Ja, meine Lieben, wie eben schon erwähnt, möchte ich heute mit euch über einen Cold Case sprechen, der mich sehr traurig gemacht hat und sehr erschüttert hat. Es geht um den Fall Stefan Lamprecht aus 1995. Ich hatte den letztens bei einer alten Aktenzeichen XY-Folge aus 2014 gesehen und habe dann auch ein bisschen recherchiert und der Fall ging mir wirklich sehr, sehr nah. Werdet ihr jetzt aber auch hören. Stefan Lamprecht war ein 13-jähriger Hauptschüler aus Kiel, der auf die Theodor-Storm-Schule dort ging. Er kam 1989 mit seiner Mutter und Schwester kurz vor der Wende zurück nach Kiel. Die Mutter war von Stefans Vater Peter zu dem Zeitpunkt schon länger getrennt. Ob die Mutter jetzt mit den Kindern nur aufgrund der Trennung nach Kiel ging, ist mir nicht bekannt. Stefans Schwester Nancy ist 3 Jahre älter wie er. Stefans Mutter und der Stiefvater in Kiel waren beide Vollzeit berufstätig, weshalb Stefan natürlich auch viel Freizeit hatte. Also alleine meine ich jetzt. Stefan Lamprecht hatte es nämlich nicht so leicht in der Schule in Kiel. Als ehemaliges Ostkind wurde er in der Schule oft gemobbt und hatte so gut wie keine Freundschaft zu Gleichaltrigen gehabt. Zu Hause fiel auf, dass dort auch mehrfach Männer anriefen, die sich nach Stefan erkundigten. Das waren aber jetzt natürlich wirklich Männer und keine, ja, Kinder, sag ich mal, in seinem Alter. Sehr wahrscheinlich waren das Kontakte zu Männern, die Stefan eher ausnutzten für andere Zwecke, dazu aber gleich noch mehr. Stefan, der seinen Vater Peter hauptsächlich aufgrund der Distanz Kiel-Berlin in den Ferien besuchte, hatte dies auch in den Sommerferien 1995 geplant. Es war geplant, dass Stefan dort 3 Wochen verbringen sollte, was er auch gemacht hat. Auch seinen Großcousin sollte Stefan dort treffen. Dieser machte Ferien bei seinen Großeltern in Berlin. Die beiden trafen sich wohl häufiger mal, wenn Stefan da mal in Berlin war. Der war allerdings, ich glaube, nur ein paar Jahre älter wie er, also schon in seinem Alter, sagen wir mal. Am 24. Juli 1995 ging er dann mit dem Großcousin im Freibad Pankow baden. Dort erzählte er ihm dann, zumindest wurde das so im Aktenzeichen XY-Beitrag auch dargestellt, dass er ältere, erwachsene Freunde habe, bei denen er viel mehr dürfte, rauchen und Computerspiele machen und halt alles, was Erwachsene so dürfen. Nach dem Baden vergisst Stefan bei diesem Cousin dann seine Badesachen. Dies wird gleich auch noch eine große Rolle spielen. Am 1. und 2. August 1995 angelt Stefan mit seinem Vater Peter Lamprecht am Plötzensee über Nacht. Auch am 2. August wollten diese das nochmal zusammen machen. Stefans Oma allerdings bittet Stefan vorher noch, seine Badesachen doch bitte bei diesem Großcousin abzuholen, bevor er die noch vergisst und es Ärger mit der Mutter in Kiel gebe, denn ich glaube, unmittelbar danach würde Stefan dann auch langsam wieder zu seiner Mutter abgereist sein. Deswegen hat die Oma halt ihn gebeten, die jetzt dann schon mal abzuholen, die Sachen. Und für den Auftrag, diese Badesachen zu holen, machte sich Stefans Oma, ohne natürlich zu wissen, was kommen mag, aber sehr, sehr lange Vorwürfe später. Um 15 Uhr machte sich dann Stefan auf dem Weg in grünen T-Shirt und kurzen Jeans von seiner Oma, die in der Seeloer Straße 2 lebte in Berlin-Prenzlauer Berg, zu seinem Großcousin in die Selinstraße 3 in Berlin-Pankow. Dort holte er dann die Badesachen bei den Großeltern dieses Cousins ab, da der nämlich auch schon wieder nach Hause abgereist war. Dort verließ er die Wohnung um circa 16.15 Uhr an diesem Sonntag, den 2. August 1995. Der Weg bis zu dem Großcousin von der Oma in der Seeloer Straße waren circa 2,5 Kilometer. Es ist bis heute unklar, ob Stefan damals die Straßenbahn genommen hat oder aber ob er zu Fuß gelaufen ist. Der Vater wartet natürlich zu Hause auf Stefan, der sich wahnsinnig eigentlich auf das nochmalige Angeln mit seinem Vater freute. Doch Stefan erscheint nicht und langsam beginnt der Vater und die Oma sich natürlich auch Sorgen zu machen, wo Stefan denn bleibt. Der Vater geht dann auf die Suche nach ihm auf dem Weg bis zu der Selinstraße, fragt Anwohner, ob sie Stefan gesehen haben, aber niemand hat ihn irgendwo wahrgenommen. Als Stefan auch bis spät abends nicht zurückkehrt, ruft Peter Lamprecht die Polizei an und meldet Stefan als vermisst. Lautsprecherdurchsagen der Polizei, Suchplakate, die aufgehangen wurden, Flyer, die verteilt wurden, überall in Prenzlauer Berg und Pankow wurde gesucht, in Häusern, Kellern und auch die Auslobung einer Belohnung von damals 10.000 D-Mark brachten keine Spur zu Stefan. 6 Tage nach dem Verschwinden von Stefan gibt es die traurige Gewissheit. Am 8. August 1995 findet man auf der Mülldeponie Schöneiche in Mittenwalde, die es heute in dieser Form so nicht mehr gibt, Stefans Leiche in blauen Müllsäcken. Und das war purer Zufall, dass man Stefan da überhaupt gefunden hat. Das haben auch die Arbeiter dieser Mülldeponie gesagt, weil da irgendein Laster oder irgendetwas an dem Tag kaputt war, weshalb man das anders machen musste wie sonst. Sonst wäre dieser Müllsack, in dem Stefan da drinne war, wahrscheinlich niemals aufgefallen und man hätte Stefans Leiche nie gefunden. Stefans Körper, der in diesen Müllsäcken war, war voll mit Kohlenstaub. So eine richtige Schicht war wohl darauf gewesen, richtig überzogen. Seine Leiche musste also sehr wahrscheinlich, davon geht die Polizei aus, irgendwo in einem Kohlenkeller vermutlich zwischengelagert worden sein. Stefans Leiche war auch mit Schnitt- und Stichverletzungen übersät, vermutlich mit einem Messer zugefügt worden. Auch konnte man feststellen, dass Stefan im Genital- und Analbereich Verletzungen hatte. Auch war Stefan ohne Bekleidung in diesem Müllsack gefunden worden. Er hatte aber über seinem Körper einen zurechtgeschnittenen Müllsack, der aussah wie Kleidung am Körper. Der Täter hat das also vermutlich so zurechtgeschnitten und Stefan dann übergezogen. Ob er dabei noch gelebt hat, weiß man natürlich nicht. Und die Polizei geht davon aus, dass der Täter sehr wahrscheinlich einen Fetisch in dieser Richtung gehabt haben muss. Und Stefan trug zusätzlich auch noch ein Seil am Körper, wie er da aufgefunden wurde. Und aufgrund dieses Verletzungsbildes von Stefan geht man zusätzlich von einem sadistischen Tätertypus auf, der vermutlich große Wut verspürte und diese dann leider ja auch an Stefan scheinbar ausgeübt hat. Es war auch nicht bekannt, dass Stefan überhaupt mal Alkohol getrunken hatte, er war ja auch erst 13, jedoch fand man bei der Obduktion Alkohol in seinem Blut. Der Müll, in dem Stefans Leiche gefunden wurde, kam aus dem Bereich Pankow-Heinersdorf. Später wurden auch einige Details bekannt, die weder Stefans Mutter noch seinem Vater bekannt waren bisher. Stefan ging zum Beispiel ab und zu in die Kirche und betete. Und ein halbes Jahr, bevor Stefan verschwand, soll Stefan seine Kuscheltiere immer aufgeschlitzt haben und Totenköpfe an die Wand geklebt haben. Und Stefans Schwester Nancy äußerte darauf in einem Interview, dass sie wüsste, dass dies Anzeichen für einen sexuellen Missbrauch sein könnten. Denn sie selbst, und das finde ich jetzt schon wieder, da musste ich schon wieder so schlucken, als ich das gelesen habe, hab gedacht, es kann nicht wahr sein, ne? Da sagte sie nämlich in dem Interview, dass sie das halt eben denkt, dass das Anzeichen für einen Missbrauch sein könnten, da sie selber auch vergewaltigt wurde und das von Stefans Stiefvater. Dieser hat aber für die Mordzeit ein Alibi und ob er Stefan auch mal missbrauchte oder vielleicht sogar Kontakte hatte, die wussten, dass dort ein kleiner Junge mitlebte, ist nicht klar, er wurde mit Sicherheit dazu befragt, aber da ist in der Presse überhaupt nichts bekannt drüber. Was aber klar ist, ist, dass Stefan auch Kontakt zu pädosexuellen Männern in Kiel hatte. Dies hat er zum Beispiel ja auch dem Großcousin in Berlin erzählt, dass diese Leute mit ihm rauchten, Videospiele machten. Und außerdem zeigte Stefan ohne das Wissen seiner Eltern einen pädosexuellen Mann bei der Polizei an. In einem Bericht steht allerdings, ob dieser mit dem Mord an Stefan zu tun habe, sei unklar, aber dieser Mann soll auf jeden Fall auch Kontakt zu mehreren Jungs gehabt haben. Ich nehme also an, dass Stefan vielleicht keine richtigen Angaben zu diesem Mann machen konnte oder dieser irgendwie nicht ermittelt werden konnte, weil ja dieser Mann nicht geprüft wurde scheinbar, sonst würden sie ja nicht sagen, ob er damit was zu tun hat, ist unklar. Weshalb auch die Eltern allerdings von der Anzeige auch gar nichts wussten. Das ist mir auch schleierhaft, weil Stefan war ja schließlich minderjährig. Und wenn ein minderjähriges Kind zur Polizei geht und das anzeigt, müssten ja eigentlich auch die Eltern davon erfahren. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den 90ern war, aber ich könnte mir kaum vorstellen, dass es in den 90ern anders war wie heute. Eigentlich müsste ja sogar ein Elternteil dabei gewesen sein. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Und wann die Anzeige jetzt genau gemacht wurde gegen diesen Mann, ist mir auch nicht bekannt und auch nicht, was da jetzt genau ausgesagt wurde bei der Polizei. Allerdings stand, glaube ich, in einem Artikel, dass die Anzeige nicht so lange her war, bis Stefan dann eben zu seinem Vater nach Berlin gereist ist. Ja, und auf diesem Weg, wo Stefan dann die Badesachen abholte, muss er ja sehr wahrscheinlich auf seinen Mörder gestoßen sein. Andere Kontakte nämlich, bis auf diesen Großcousin, mit dem er sich vielleicht noch in Berlin hätte aufhalten können, hatte er in Berlin nämlich nicht. Es gab also nur Oma, Vater und eben diesen Großcousin. Er kann also keine engeren Kontakte getroffen haben. Und die Polizei schließt aber nicht aus, dass der Täter vielleicht aus Kiel kam und wusste, dass Stefan in Berlin Urlaub machte. Vielleicht hat Stefan ihm sogar erzählt, wo der Vater und die Oma genau wohnen und hat ihn dann da vielleicht sogar abgefangen. Das weiß man ja leider nicht genau. Auch das ist natürlich möglich. Jedoch muss der Täter in Berlin ja irgendwo einen Unterschlupf gehabt haben und meiner Meinung nach sich ja auch ein bisschen ausgekannt haben dort und zudem ja auch irgendwo gewohnt haben, wo ja auch die Zwischenlagerung in einem Kohlenkeller möglich war und die spätere Entsorgung der Leiche, da muss ja auch irgendwo ein Müllcontainer vorhanden gewesen sein. Gut, den kann man jetzt ausfindig machen, aber mit einer Leiche kann man ja auch nicht, wenn man nicht ortskundig ist, dann erstmal ein paar Kilometer durch die Gegend fahren, jetzt sage ich mal zu Fuß. Und das dann da irgendwie verstauen, das ist ja auch, ja, ist ja eigentlich so nicht möglich. Deswegen weiß ich nicht, ob der Täter jetzt wirklich nicht aus dem Berliner Raum kam und dann extra sozusagen als Tourist wegen Stefan dahin gekommen ist. Wie gesagt, er hätte ja eine Lagermöglichkeit auch gebraucht. Das weiß ich nicht, ob das einfach so möglich ist. Stefan könnte damals natürlich auch seinen Mörder zum Beispiel in der Straßenbahn getroffen haben. Wie ich eben schon sagte, ist es ja unklar, ob er die 2,5 Kilometer gelaufen ist. Sollte er das aber getan haben, ist er sehr wahrscheinlich über die Schönhauser Allee gelaufen und die Berliner Straße. Darauf richtete sich damals auch das Hauptaugenmerk der Ermittlungen im Fall von Stefan. Dies war auch der kürzeste Weg, den Stefan so gelaufen wäre. Ja, die Funde in dem Müllwaggon, in dem Stefans Leiche gefunden wurde, deuteten darauf nämlich auch hin, dass Stefan in der Umgebung der Schönhauser Allee Berliner Straße in den Hausmüll gelegt wurde. Und auch die Badesachen und Bekleidung von Stefan fehlen bis heute übrigens und wurden auch nicht in diesem Müll gefunden. Da hat man mit Sicherheit gründlich noch nachgesucht. Und womöglich hat der Täter diese auch bis heute noch, vielleicht als Trophäe, man weiß es nicht, es ist ja oft in solchen Fällen, so makaber wie es klingt, aber es ist so. Im Jahr 2002 übrigens gab es einen Bericht, dass im Fall von Stefan auch ein Privatdetektiv in Anspruch genommen wurde. Dieser suchte damals vor allem nach einem Mann, der eine dunkle Hautfarbe hatte und auf der Beerdigung von Stefan aufgetaucht war. Er kniete an dem Grab, jedoch war damals noch kein Sarg von Stefan dort eingelassen worden. Er sprach auch nur Englisch und verschwand schnell, als man ihn damals angesprochen hatte. Später gab es auch das Gerücht, er sei ein Angelfreund Stefans gewesen, bewiesen wurde dies jedoch nie. Auch der Mann wurde meiner Recherche nach nicht gefunden, zumindest gab es da auch keinen neuen Artikel zu. Auch wurde die Familie nach Stefans Tod leider nicht in Ruhe gelassen. In regelmäßigen Abständen klingelte bei Familie Lamprecht das Telefon, wie sie in dem Artikel 2002 erzählten, und am Ende der Leitung meldete sich aber nie jemand. Und Stefans Mutter ging damals davon aus, dass es vielleicht der Mörder oder die Mörder von Stefan sein könnten, die die Familie da nicht in Ruhe lassen. Bis heute ist auch der Fall Stefan Lamprecht natürlich leider ungeklärt. Bis heute konnte man nicht ermitteln, ob es vielleicht sogar Zusammenhänge mit anderen vermissten Kindern der 90er oder anderen missbrauchten Kindern gab. Die Familie Lamprecht ist natürlich auch bis heute tief getroffen. Stefans Oma machte sich, hatte ich ja eben schon kurz erwähnt, lange Vorwürfe, dass sie Stefan alleine losschickte, um diese Badesachen abzuholen. In einem Bericht, da war sie schon 82 und der Bericht ist jetzt, glaube ich, schon auch wieder einige Zeit her. Ob sie also heute noch lebt, weiß ich leider nicht, und das finde ich immer so traurig, wenn Angehörige dann sterben, ohne zu wissen, was überhaupt mit dem geliebten Menschen passiert ist. Und das ist ja schon ganz, ganz häufig so gewesen in vermissten Fällen oder auch in Tötungsdelikten. Ja, und Stefans Vater übrigens, der hatte nach dem Mord auch lange versucht, normal weiterzuleben, irgendwie zu funktionieren. Aber irgendwann jedoch schrieb er einen Abschiedsbrief und nahm viele, viele Tabletten zu sich. Und seine neue Frau, die hatte ihn dann auch noch gefunden. Und glücklicherweise überlebte der Vater von Stefan dann den Selbstmordversuch. Heute hat er aber Depressionen, hat er in einem Artikel, in einem Interview gesagt, und muss auch Medikamente nehmen. Dennoch hört er nicht auf zu hoffen, dass irgendwann Stefans Mörder gefasst wird und verurteilt wird, bevor er noch weitere Kinder missbraucht oder das vielleicht sogar bis heute tut. Weiß man ja nicht. Diese Tat liegt ja nun auch 26 Jahre schon zurück, aber es ist natürlich immer noch möglich, dass man den Fall irgendwie lösen kann. Klar, sagt man nach so vielen Jahren, die Chancen stehen schlecht, das kann ich auch alles verstehen. Aber auch andere Fälle, wie zum Beispiel ja auch der von Stefanie Drews wegen der Teufelstalbrücke, den ich ganz zu Anfang mal vorstellte, der wurde ja auch, ich meine, nach 25 oder 26 Jahren gelöst. Da hatte man ja auch gar nicht mehr mit gerechnet, aber manchmal finden Ermittler halt, zumindest ja auch die manchmal von dieser Cold Case Abteilung, noch Ansatzpunkte, wo sie ansetzen können. Und das hoffe ich ganz doll für die Familie Lamprecht, weil was gibt's eigentlich Schlimmeres, wie sein eigenes Kind missbraucht und getötet, mit Messerstichen übersät, dazu weggeworfen im Müll aufzufinden von einem Sadisten, pädophilen Sadisten. Ja, da haben mir wirklich die Worte gefehlt, als ich diesen Beitrag bei XY sah und dann eben auch recherchierte, dass auch die Schwester ja missbraucht wurde von dem Stiefvater. Also es gab in der Familie dann ja scheinbar auch was Unentdecktes. Wahrscheinlich wusste die Mutter da ja nichts von, da gehe ich stark von aus, dass sie das nicht wusste. Und dann hat man einen Jungen, der missbraucht wurde, die Tochter, die missbraucht wurde, der Junge wurde getötet von jemand anderes. Wie mag es auch der Mutter heute gehen? Also ja, das sind Schicksale, Leute, das packt einen irgendwie immer wieder. Also mich zumindest rührt das immer wieder sehr, was in manchen Familien los ist, ne? Das ist so, so, so schlimm und ja, mir fehlen jetzt echt gerade wirklich wieder ein bisschen die Worte. Ja, bis heute gibt es übrigens für den Fall an Stefan Lamprecht eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro, und Hinweise kann man natürlich immer noch an die Polizei Berlin richten. Ich setze euch die Telefonnummer dazu in die Infobox. Und ja, hoffe natürlich, dass auch dieser Fall irgendwann geklärt wird. Ja, meine Lieben, was sagt ihr eigentlich zu dem Fall an Stefan Lamprecht? Habt ihr den Fall gekannt, der jetzt ja auch schon viele, viele, viele Jahre zurückliegt? Das würde mich mal interessieren. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann wieder bei einem nächsten Fall, denn dieser war jetzt wirklich schon wieder harter Tobak, wenn man das so hört. Aber wann auch immer ihr den Fall hört, hoffe ich, dass ihr vielleicht trotzdem eine gute Nacht habt oder einen guten Tag, und bis bald, eure Lia.